SWR 2 Wissen.
Diese Art und Weise, Sprache, einzelne Sätze, sowohl als Übersetzender, als auch als Predigender, als auch als Schreibender, mit ungeheurer Energie aufzuladen, das macht Luther so schnell keiner nach. Die Bildhaftigkeit ist ihm natürlich ein ungeheures Anliegen, weil er ein Kanzelmensch ist.
Wenn ich mit Menschen und mit Engelszungen redete und hätte der Liebe nicht, so wäre ich ein tönendes Erz oder eine klingende Schelle.
Für mich ist Luther an erster Stelle der Sprachbegründer des Deutschen im Sinne einer sehr, sehr geglückten Vereinheitlichung der deutschen Sprache auf einem sehr hohen Level. Und das ist natürlich durch seine doch sehr durchschlagende Bibelübersetzung geglückt. Das finde ich eine Großtat ohnegleichen.
Es gibt natürlich auch Schattenseiten bei ihm. Sein Verhalten während des Bauernkrieges oder auch seine sogenannten Judenschriften.
Ein solch verzweifelt, durchböset, durchgiftet, durchteufelt Ding ist's um diese Juden. So diese 1400 Jahre unsere Plage, Pestilenz und alles Unglück gewesen und noch sind.
Aber das ist ganz gut, dass es diese dunkle Seiten gibt, weil sonst würden wir ihn wahrscheinlich nur noch idealisieren, nur noch auf den Sockel stellen.
Sprachgenie Martin Luther. Poet und Provokateur. Von Sabine Stahl.
Ein Herz und eine Seele. Geben ist seliger denn nehmen. Der Wolf im Schafspelz. Der Sündenbock. Das Lästermaul.
Wortgewaltig und originell war Luther wie selten einer. Seine geflügelten Worte bereichern unseren Wortschatz bis heute.
Gift und Galle, Zittern und Zagen, Bausch und Bogen, Frisch und Frei, jemandem die Leviten lesen.
Martin Luther, geboren 1483, gestorben 1546, ist Sprachkünstler und doch auch schnell dabei, in der groben Art seiner Zeit die Welt als Scheißhaus und ihm missliebige Menschen als Arschhummeln oder Esel zu bezeichnen. Den Papst nennt er gar Antichrist und Werwolf. Er ist ein Mann der Extreme und Widersprüche. Mittelalterlich in seinem Teufels- und Hexenglauben, modern als Kommunikator und als Verfechter von Bildung. Er ist reaktionär und rebellisch, laut und aggressiv, ängstlich und depressiv. Feinsinniger Poet und wütender Hetzer, der so einfühlsam Trost spendet, wie scharfzüngig abkanzelt.
In der Bibel ist Luthers Sprache immer in eine gewisse Würde gebannt. In seinen Streitschriften hingegen überlässt er sich einer plebejischen Roheit, die oft ebenso widerwärtig wie grandios ist. Luthers Gedichte, die Lieder, gleichen manchmal einer Blume, die auf einem Felsen wächst, manchmal einem Mondstrahl, der über ein bewegtes Meer hinzittert. Ein Schlachtlied war jener trotzige Gesang, womit er und seine Begleiter in Worms einzogen.
So sieht ihn Heinrich Heine Mitte des 19. Jahrhunderts. Der Dichter schreibt dem Bruder Martin eine göttliche Brutalität zu. Wie aber wirkt Luther mit seiner Sprache heute? Wie bewerten und lesen ihn zum Beispiel Menschen, die heute Bücher schreiben? Die Schriftstellerin und evangelische Religionswissenschaftlerin Sibylle Livitscharow schätzt die Bandbreite seiner Sprache.
Na, sie ist außerordentlich würzig. Der Mann hatte Temperament. Er verstand sich auf das Derbe, ja, auf das Niederzielende, aber auch auf die Süße und auf das in Höhen Treibende. Das ist einfach ein schönes Spektrum.
Das sprachliche Können des Bibelübersetzers wird allgemein bewundert. Doch wie der Reformator beim Wort genommen agierte und agitierte, das ist der Schriftstellerin Felicitas Hoppe nicht geheuer.
Es gibt in Luther etwas Bedrohliches in der Ausschließlichkeit, in der Unverrückbarkeit, in seinem Hier stehe ich und kann nicht anders, während ich als Katholikin immer sagen würde, hier stehe ich und ich kann selbstverständlich auch anders. Im Kontrast zu dem, wovon er selber spricht, gerade im Sinne der Barmherzigkeit, ist in Luther etwas Erbarmungsloses und das schreckt mich.
Dass sich Martin Luder, so sein Familienname, zum gelobten wie gefürchteten Verkünder des Evangeliums entwickelt, geht zurück auf ein schweres Gewitter im Jahre 1505, da ist er 22 Jahre alt. In größter Panik ruft er die heilige Anna an, überlebt und setzt sofort in die Tat um, was er der Heiligen versprochen hat. Er wird Mönch, gegen den Willen seiner Eltern. Doch auch im Kloster fühlt er sich als Sünder, fürchtet sich vor dem Satan und dem strafenden Gott. Zeitlebens wird er zwischen sinnlicher Lebenslust und düsterer Angst schwanken. Die ersehnte Heilsgewissheit, ein Erleuchtungserlebnis besonderer Art, wird ihm schließlich 1515 beim Lesen des Römerbriefs zuteil.
Der Gerechte wird aus Glauben leben.
Dieser Satz führt ihn zur erlösenden, zentralen, lebensbestimmenden Botschaft. Jeder Mensch steht allein, ohne Papst und ohne eine Anna, vor Gott und erfährt im Glauben die Gnade des Herrn. Das aber passt nicht zum Katholizismus der Zeit und dem exzessiven Ablasshandel, der Seelenheil durch schnöden Mammon verspricht. 1517 verfasst Luder seine Thesen über Buße und Ablass. Am 31. Oktober, dem heutigen Reformationstag, adressiert er sie an den Bischof Albrecht von Mainz. Hier unterschreibt er das erste Mal mit Luther, einer Wortschöpfung aus seinem Familiennamen und dem griechisch-lateinischen Eleutherius, der Freie. Und das wird ihm Programm.
Ein Christenmensch ist ein freier Herr über alle Dinge und niemand untertan. Ein Christenmensch ist ein dienstbarer Knecht aller Dinge und jedermann untertan.
Gleich der Auftakt seiner Schrift »Von der Freiheit eines Christenmenschen« überlässt den Einzelnen sich selbst und entzieht der Macht der Geistlichkeit den Boden. Die mit den Ritualen und Heiligen der katholischen Kirche verbundene Schriftstellerin Felicitas Hoppe erfüllen diese Sätze mit Skepsis, sowohl was die intime Gottesbeziehung als auch die Alltagsbewältigung betrifft.
Diese Freiheit erlegt ja zugleich eine ungeheure Last auf. Also wir stellen uns Freiheit ja im Sinne einer Befreiung vor. Jetzt bin ich mit meinem Gott allein. Ja, aber was mache ich dann? Das ist eine große, schwierige Aufgabe. Und wenn ich das mit dem sogenannten wirklichen Leben abgleiche, wir bedürfen als Menschen immer der Stellvertreter. Wir kennen ja diesen schönen Satz, leg doch mal ein gutes Wort für mich ein.
Luther aber erkennt niemanden mehr als Vermittler an. Und was das gute Wort betrifft, so verbleibt als Autorität bloß die Heilige Schrift. 1520 wirft er öffentlich Bücher über Kirchenrecht und eine Bannandrohungsbulle ins Feuer. Es folgt der Reichstag zu Worms 1521. Doch er widerruft seine Thesen auch vor Kaiser Karl V. nicht.
Er war ein sturer Bock, außerdem war er mutig. Ich meine, er hat ja schon sein Leben riskiert. Also er wusste ja nicht, ob das so gut ausgeht. Das muss man auch mal anerkennen. Aber er hat natürlich als Scharfredner, der er auch war, aufgrund mangelnder Diplomatie die Spaltung auch provoziert.
Nach seinem standhaften Auftritt in Worms wird er, einer der populärsten und radikalsten Streiter für eine Kirchenreform, zum vogelfreien Ketzer erklärt. Unfreiwillig verbringt Luther, getarnt als Junker Jörg, ein knappes Jahr auf der Wartburg. Hier widmet er sich einem Herzensanliegen. Alle Deutschen sollen die frohe Botschaft vernehmen und das Evangelium in der Muttersprache lesen und hören können. In einem ungeheuren Kraftakt übersetzt Luther in nur 11 Wochen das Neue Testament. Als Grundlage dient ihm die weithin verständliche kursächsische Kanzleisprache, die er auf geniale Weise erweitert. Sibylle Levitscharow nennt ihn einen Sprachfex und schwäbisch ein Käpsele. Sensibel fühle er sich in die Aura der Heiligen Schrift ein und bohre sich in die Sprache.
Er war erfüllt von der Bibel, er war ein sehr, sehr religiöser Mensch und war aber zugleich sprachneugierig. Und er hat auch, soweit es im Deutschen geht, eines vermocht, sich doch auch sehr knapp zu halten. Das finde ich sehr wichtig in Bezug auf die biblischen Übersetzungen, weil die ja dadurch auch eine Wirksamkeit haben, dass sie in parataktischen, also in ganz knapp gehaltenen Sätzen voranschreiten und dazwischen immer schwarze Löcher gähnen, die nicht gefüllt sind mit Nebensätzen und mit Erklärungen.
Die Theologin und Reformationsbotschafterin der Evangelischen Kirche Deutschlands, Margot Käßmann, betont besonders die Originalität Luthers, der die deutsche Sprache erst schafft.
Seine Übersetzung kreiert sie im wahrsten Sinne des Wortes, also über ein Wort nachzudenken aus dem Griechischen oder Hebräischen und dann auf Lückenbüßer zu kommen oder auf Geizhals, das Licht unter den Scheffel stellen. Das sind Formulierungen, die bis heute unsere Sprache prägen und die hat Luther erfunden im wahrsten Sinne.
Niemand kann zwei Herren dienen. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Matthäus 6, Vers 24.
Doch Luther ist nicht nur ein kreativer, sondern ein äußerst gewissenhafter Übersetzer.
Er hat einmal einen Metzger gebeten, vor seinen Augen ein Schaf auszunehmen, damit er die richtigen deutschen Begriffe für die hebräischen Begriffe kennt. Er hat Johannes 4, die Szene am Brunnen, nachspielen lassen, damit ihm klar wird, worum geht dieser Dialog. Und er hat immer gesagt, übersetzen heißt nicht einfach wortwörtlich übersetzen, sondern wirklich dolmetschen, also so übersetzen, dass der Mann auf der Straße, die Frau im Hause, das Kind beim Spielen verstehen, dass man Deutsch mit ihnen redet.
So definiert Luther es in seinem berühmten Sendbrief vom Dolmetschen, einem Plädoyer für verständliche Sprache und sinngemäße Wiedergabe und Interpretation. Er will den Leuten nicht nach dem Mund reden und auch nicht wortwörtlich übersetzen. Sein Ziel ist ein reines und klares, verständliches Deutsch. Der evangelische Pfarrer Manfred Mergel ist Seelsorger im Kreis Freudenstadt. Für ihn ist Luthers sprachliche Sorgfalt bei der Bibelübersetzung vorbildhaft. Er selber greift hin und wieder auf die Mundart zurück, schreibt und predigt im schwäbischen Dialekt, um seine Gemeindemitglieder anzusprechen.
Die Frau auf dem Markt, der Handwerker oder Hans und Franz, die er oft erwähnt, die haben mit Sicherheit noch nicht alles verstanden, was in dieser Lutherbibel drinsteht. Und heute sind wir wieder so weit, dass wir es nicht mehr in allem verstehen, weil die Begriffe uns nicht mehr geläufig sind. Aber das war der Beginn einer diakonischen Sprache. Das heißt, Martin Luther hat sich Gedanken gemacht, wie erreiche ich meine Predigthörer.
Diakonisch bedeutet hier Sprache im Dienst der Sache und der Menschen. Luther profitiert dabei von seiner großen Musikalität. Bevor er seine Sätze niederschreibt, spricht er sie laut, um Stil, Rhythmus und Melodie zu überprüfen. Ihre Wirkung muss eindrücklich gewesen sein, denn die Menschen strömen herbei, wenn er predigt.
Martin Luther schreibt in seiner Vorrede zu seiner Übersetzung des Neuen Testaments, denn Evangelium ist ein griechisch Wort und heißet auf Deutsch gute Botschaft, gute Mähre, gute neue Zeitung, gut Geschrei, davon man singet, saget und fröhlich ist. Also das heißt, Evangelium ist was Mündliches, ein Geschrei von der Gnade Gottes.
Luther belässt es bekanntlich nicht beim Singen und Predigen. Er ist einer der produktivsten Schriftsteller der Renaissance. Durchschnittlich verfasst er 1800 druckreife Seiten pro Jahr, veröffentlicht Flugschriften und Bücher, oft in Zusammenarbeit mit dem Künstler und Drucker Lukas Cranach dem Älteren. Felicitas Hoppe nennt ihn einen Großmeister medialer Verbreitung.
Auch als Schriftstellerin und Geschäftsfrau, wenn ich das so salopp sagen darf, möchte man sich von Luther eigentlich eine Scheibe abschneiden. Also sich diese Kanäle verfügbar zu machen, sie zu nutzen und in einem durchaus manipulatorischen Sinn auch, also zu wissen, wie man seine Botschaft verkauft. Das kann man natürlich nur, wenn man von dieser Botschaft überzeugt ist. Und das war Luther zutiefst und hat dafür alle Hebel in Bewegung gesetzt. In diesem Sinn ist er auch wirklich dann zeitgemäß. Wenn ich will, dass die Sache gelingt, dann muss ich die Botschaft auch zu den Leuten tragen. Und da wusste er schon genau, wie es geht.
Das Neue Testament, auch September-Testament genannt, weil es zur Leipziger Buchmesse im September 1522 fertig sein soll, wird zuletzt auf drei Pressen gleichzeitig gedruckt, mit provozierenden Holzschnitten zur Apokalypse, als Drache mit Papstkrone dargestellt. Sensationelle 3000 bis 5000 Stück werden binnen dreier Monate verkauft. Die ungebundene Ausgabe umgerechnet für den Preis zweier Pflüge. Luthers Bibel ist der erste Bestseller der Buchbranche. Mit Philipp Melanchthon und Kaspar Kruziger macht sich Luther dann an die Übersetzung des Alten Testaments, ein kräftezehrendes Projekt bis in die 1530er Jahre hinein. Manchmal suchen die Übersetzer 4 Wochen nach einem geeigneten deutschen Wort. Der oft kranke Luther, seit 1525 verheirateter Familienvater, nimmt es ganz genau, korrigiert und revidiert unermüdlich. So vergehen etwa 7 Jahre von der ersten Übersetzung bis zur letzten Fassung des Psalm 23. Die endgültigen Verse von 1531 verströmen dessen Aura in meisterlicher, typisch lutherischer Weise.
Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln.
Und so klingt es in Huldrych Zwinglis Züricher Bibel aus demselben Jahr.
Der Herr hirtet mich, darum manglet mir nichts.
Er weidet mich auf einer grünen Auen und führet mich zum frischen Wasser.
Er macht mich in schöner Weidlöhen und führt mich zu stillen Wassern. Mit denen erfristet er mein Seel, treibt mich auf den Pfad der Gerechtigkeit, um seines Namens willen.
Er erquicket meine Seele, er führet mich auf rechter Straße, um seines Namens willen.
Die Magie von Luthers Bibel liegt in seiner ausgetüftelten Sprache. Er erfindet Worte und ändert auch die Grammatik ab, um Sätze kraftvoller und eingängiger zu machen.
Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden.
Statt mir ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden gegeben. Andererseits verzichtet er auf Alternativen, wenn es um die Hauptwörter der Reformation geht. Glaube, Gnade, Trost durch das Evangelium verwendet er auffallend oft, auch wenn andere Übersetzungen möglich wären, etwa für Glaube, Wahrhaftigkeit, Treue, Beständigkeit oder Verlässlichkeit. Sprache und Theologie sind bei ihm letztlich nicht zu trennen. Die Revisoren der Lutherbibel 2017 schreiben:
So sehr Luther als Übersetzer in der Regel die feinsten Nuancen einzelner Stellen erfasst, konzentriert er sich in diesen Passagen auf das Zentrum der christlichen Verkündigung. Das eine und reine Evangelium, die befreiende Trostbotschaft, die ihm aufgegangen ist, soll, wo immer es angeht, in seiner Bibel an- und durchklingen. Neben der unvergleichlichen Sprachkraft ist dies das Geheimnis ihrer Wirkung.
Wie drücke ich meine Botschaft am besten aus? Was erkläre ich und was lasse ich für sich selbst sprechen? Diese Fragen beschäftigen Literaten und Theologen seit jeher und sind grundlegend für unterschiedlichste Bibelausgaben. Doch Luthers Text setzt bis heute Maßstäbe, zumal Johann Sebastian Bach ihn in seinen Oratorien und Kantaten rezitieren und singen lässt. Keine leichte Aufgabe also für die Revisoren der Bibelausgabe der Deutschen Evangelischen Kirche zum Reformationsjubiläumsjahr 2017.
Jahrelang haben viele Exegetinnen und Exegeten dran gesessen und haben geschaut, wie Urtext, Luther-Übersetzung und unsere Sprache heute zusammenkommen. Oft sind sie zu Luther zurückgegangen. Manche Texte sitzen so tief in unserem Herzen, die kann man nicht einfach durch eine Übersetzungsrevision verändern.
Margot Käßmann begrüßt, dass viele Sätze wieder in die Version Luthers rückübersetzt wurden. Etwa »Der Hirsch lechzt nach Wasser« ins Lutherische »Der Hirsch schreit nach Wasser«. Und dass nun endlich im Römerbrief die Apostelin Junia genannt wird, anstatt wie bislang die historisch verfälschte männliche Form Junias.
Gut finde ich, dass ein wenig doch die Diskussion um inklusive Sprache stattgefunden hat und der Apostel Paulus jetzt an die Schwestern und Brüder in den Gemeinden seine Briefe schreibt. Das hat auch wieder zu Kritik geführt, aber die Revisoren haben gesagt, ganz gewiss war die ganze Gemeinde gemeint. Und wenn wir liebe Brüder heute hören, da hören wir nur einen Teil der Gemeinde.
Interessante Erfahrungen mit verschiedenen, auch modernen Bibelausgaben hat Pfarrer Manfred Mergel im Schulunterricht gemacht. Zum Beispiel mit der in gerechter Sprache und mit der Volksbibel mit X. Die sehr vereinfachende Übersetzung gibt es nicht nur als Buch, sondern mittlerweile auch im Internet. Sie wird kontinuierlich überarbeitet.
Und Gott sagte zu Adam: Hey, du kannst dir von allen Pflanzen nehmen, was du willst, klar? Du kannst von den Früchten, die auf den Bäumen wachsen, so viel essen, bis du platzt. All you can eat.
Fühlen sich Kirchen bzw. bibelferne Jugendliche wirklich durch diese Sprache angesprochen?
Heute muss man parallel andere Übersetzungen verwenden, weil die Jugendlichen können oft nichts mehr damit anfangen. Wobei, ich habe im Religionsunterricht mit 10 Klässlern mal Übersetzungen verglichen, also Dialekt, Luther und neue Übersetzungen. Und da war am Ende eine Abstimmung und da hat die Bibel Luthers klar gewonnen.
Je älter Luther wird, desto rücksichtsloser, härter und sturer ist er, wenn es um die Durchsetzung seiner Überzeugung und Interpretationen geht. Über sein cholerisches Temperament gibt Luther selbstgerecht, ja fast kokett, in den Tischreden zu Protokoll.
Niemals geht mir Beten, Predigen, Schreiben besser vonstatten, als wenn ich zornig bin. Denn Zorn erfrischt mir mein ganz Geblüt, schärft den Geist, vertreibt die Anfechtungen.
Anlässe für seinen Zorn gibt es viele. Zum Beispiel die aufständischen Bauern und deren Anführer Thomas Münzer. Kalt und brutal ruft Luther dazu auf, die Bauern niederzuschlagen. Denn der Prediger der Freiheit hat nicht die politische Freiheit im Blick. Sein Fokus, Gott und die Dreifaltigkeit allein. Die Juden sind ihm schließlich ein besonderer Dorn im Auge, weil sie Jesus Christus auf Teufel komm raus nicht als den erwarteten Messias anerkennen wollen. Sibylle Levitscharow, Schriftstellerin und Religionswissenschaftlerin.
Er machte ganz wenige Versuche, mit zwei, drei Juden ins Gespräch zu kommen. Und das misslang, weil es gab kein Hinüberziehen der Juden in die Konversion. Und das wollte er. Er wollte sie zum Christen machen und dann wäre ja alles gut gewesen. Es hat halt nicht funktioniert. Und dann wurde er im Laufe der Jahre immer bösartiger. Und dann fielen die wirklich die entsetzlichen Sprüche über das Judentum, die später im Nationalsozialismus sehr gerne verwendet wurden. Ich bewerte diese schwarze Seite eher im Sinne eines wirklich tragischen und entsetzlichen Vertuns einer elementaren Chance, sich mit dem Judentum auszusöhnen, weil es hat bis zu einem gewissen Grade in Luthers Hand gelegen, da eine Versöhnung zu stiften.
Luther ist durch und durch Anti-Judaist. Kein rassistischer Antisemit wie die Nationalsozialisten, die ihn 400 Jahre später zitieren. Gleichwohl lassen seine Worte gegen die Juden unseren Atem stocken, wenn er dazu aufruft,
dass man ihre Synagoge mit Feuer anstecke, dass man auch ihre Häuser abbreche oder zerstöre, dass man ihren Rabbinern bei Leib und Leben verbiete zu lehren, dass man ihnen Geleit und Straße ganz und gar aufhebe, dass man ihnen nehme alle Barschaft und Kleinod an Silber und Gold und lege es beiseite zum Verwahren, dass man ihnen in die Hand gebe Flegel, Axt, Spaten, Rocken, Spindel und lasse sie ihr Brot verdienen im Schweiß der Nasen.
Auch für die Schriftstellerin Felicitas Hoppe hat Luthers Umgang mit den Juden seinen Ursprung darin, dass ihm die Bekehrung trotz aller rhetorischen Bemühungen nicht gelingt. Das, was heute Political Correctness genannt wird, kennt er sowieso nicht.
Das ist sozusagen die Kehrseite des genialen Luther. Da ist er ohne Zweifel fanatisch und dann wiederum gnadenlos. Aber die Gnade ist ja auch das Fach Gottes und vielleicht nicht das Fach Luthers.
Die evangelische Kirche Deutschlands hat sich mittlerweile, wenn auch spät, von den Juden und Hetzschriften des Reformators distanziert. Der übergroße Held ist vom hohen Sockel geholt und hat Menschenmaß angenommen. Zeigt sich fehlbar in seiner Intoleranz und Ignoranz. Aber auch, typisch für diesen schillernden Luther, wie Margot Käßmann sagt, zart und einfühlsam.
In letzter Zeit habe ich viele Briefe gelesen und da ist mir Luther, der Seelsorger, sehr nahe gekommen. Der war nicht nur so ein Poltergeist, sondern hat sich Zeit genommen, beispielsweise einem Mann, da würden wir heute sagen, der depressiv ist und Suizidgedanken hat, zu beraten. Und in einem, das ist ein schöner Text, den ich gelesen habe, wird er gefragt, ob ein Mann sich lächerlich macht, wenn er Windeln wäscht. Und da hat Luther so eine wunderbare Antwort und sagt dann, Gott lacht doch mit allen Engeln und Kreaturen, nicht weil der die Windeln wäscht, sondern weil er es im Glauben tut.
Da ist es wieder. Bei Luther geht es nicht ohne die Hauptwörter der Reformation. Und das wiederum führt zwangsweise zu dem Beiwort, das der kühne Bibeldolmetscher so selbstbewusst im Römerbrief eingesetzt hat. Dem Sola. Allein. Diese kleine umstrittene Vokabel, auf der das gesamte Gebäude der Reformation steht. Allein der Glaube. Allein die Schrift. Allein die Gnade. Ein echtes lutherisches, gedolmetschtes Machtwort.
Er hat ja, der Mensch wird gerecht allein aus Glauben, das Sola da eingefügt, das so im Urtext gar nicht zu finden ist. Das wird ihm dann sehr massiv vorgeworfen und dann schimpft er und sagt, also wer das nicht kapiert, dass allein aus Glauben gemeint ist, der ist so wie ein Rindvieh, das auf eine geschlossene Scheunentür schaut. Das muss man doch sehen, dass man diese Tür sozusagen öffnen muss. um den Sinn dieses Satzes klarzumachen.
Allein aus Glauben und im Glauben erfährt der Mensch die Gnade Gottes. Für Sibylle Levitscharow stellt Luther damit auch jene Weiche, die zu einer für sie bedenklichen Verweichlichung der Sündenlehre in der evangelischen Kirche führt.
Weil er ja doch davon ausgeht, dass es auf das Leben, das der Mensch im Diesseits führt, nicht so sehr ankommt, weil die alles überstrahlende Gnade Gottes das aufheben wird. Und das ist eine Schwächung dessen, dass der Mensch Verantwortung hat im Leben für seine Taten. Das werfe ich ihm durchaus vor.
Hier, am Dreh- und Angelpunkt zwischen Philologie und Theologie, zwischen Wort, Bedeutung und Auslegung wird, ganz unabhängig von der zeitlos scheinenden Strahlkraft seiner Poesie, die Tiefendimension der lutherschen Sprache deutlich. Und auch die Kluft zu den heute lebenden Menschen des säkularen 21. Jahrhunderts und ihren Anliegen.
Für Luther war ja wichtig, dass nicht seine Leistung rechtfertigt, dass er lebt, sondern dass ihm dieser Lebenssinn zugesagt ist. Da denke ich, das ist ein aktuelles Thema heute für Menschen, die in der Angst leben, dass sie nicht leistungsmäßig mithalten können, dass sie nicht schön genug sind, nicht reich genug, nicht erfolgreich genug sind, um was zu gelten, jemand zu sein und dann sagen zu können, doch, dein Leben macht Sinn, auch wenn du nach den Maßstäben dieser Erfolgsgesellschaft nicht mithalten kannst. Das ist, glaube ich, auch heute eine befreiende Botschaft, aber das ist die Aufgabe der Predigt, den biblischen Text in den Kontext von heute zu übersetzen.
Hier schließt sich der Kreis wieder beim Wort und beim Dialog über die gute Botschaft. Denn sie ist es, wofür der Reformator brennt, wofür er die gesamte Klaviatur der Sprache bespielt, wofür er mit Menschen- und Engelszungen dichtet, predigt, schimpft, singt, hetzt und kämpft. Auf der Kanzel, auf dem Papier, am Tisch. Der schwäbische Pfarrer Manfred Mergel hat Luther und seiner gewaltigen Sprache folgende Zeilen gewidmet.
Ursprache, himmelsstürzend, kräftig und mächtig, einer Sprachlawine gleich. Die trifft, wen sie trifft, stets provozierend. Unfassbar geheimnisvoll, im Geiste die Geister scheidend, mehr als eine Sprache, des Wittenbergers Wortmacht.
Ein schmales, ockerfarbenes Haus mitten in Wittenberg, direkt am Marktplatz. 4 Etagen. Die Verzierungen über den Fenstern verweisen aufs Rokoko, doch das Anwesen in der Schlossstraße 1 stammt noch aus dem Mittelalter. Die Toreinfahrt steht offen. Dahinter erstreckt sich ein langer, gepflasterter Hof. In der Ecke ein efeu-überwucherter Treppenturm. An der Seite ein Stall. Im Hinterhaus liegen Werkstätten. Hier arbeitet Andreas Metzschke.
Ich bin hier der historische Drucker bei der Kranach Stiftung. Wir sind hier in einer der Räumlichkeiten, wo auch schon Lukas Kranach arbeiten ließ. Er war ja Oberboss gewesen. Kranach druckte auch mit beweglichen Bleibuchstaben und mit Holzschnitten auf einer Druckerpresse, die Gutenberg erfunden hat. Und Kranach wurde hier 1517 zum ersten Drucker der Reformation, indem er hier die Thesen druckte, die 95. Und daraus entstand eine Geschäftsfreundschaft nach dem Motto, was Luther sich ausdenkt, das finden die Menschen interessant. Und so ging es los, dass Kranach Luthers Ideen in Broschurform herstellte.
Andreas Metzschke orientiert sich am historischen Druckverfahren von Lukas Kranach. Lutherporträts und gedruckte Seiten der Lutherbibel hängen in Einzelblättern im Raum. An den Wänden Holzschränke mit schmalen Schubladen für fertige Grafiken, Setzkästen mit beweglichen Lettern, Lederballen zum Auftragen der Druckerfarbe und mittendrin natürlich die Druckerpressen.
Die Reformation wäre nicht Bild geworden, wenn nicht ein Kranach am Marktplatz in Wittenberg seine Werkstatt gehabt hätte.
Luther und Kranach, die Kunst der Reformation. Eine Sendung von Martina Konrad.
Man kann sicher sagen, dass Cranach sich auch in den Dienst der Reformation hat stellen lassen. Er ist einfach der neudeutsch gesprochen Sparringpartner von Luther und dem sächsischen Kurfürstenhof gewesen, der mit der Reformation mitgegangen ist und der sie vorangebracht hat.
War Luther ein Mann des Wortes und der Schrift, so war Lukas Cranach der Ältere ein Mann der Bildwelt und der Malerei. Und nicht von ungefähr tauchten in Wittenberg, wo beide lebten, um 1520 neue Bildmotive und Themen in der Kunst auf. Dank der Erfindung von Johannes Gutenberg, dem Drucken mit beweglichen Lettern, wurde es möglich, die reformatorischen Ideen Luthers in kürzester Zeit bis nach Basel, Paris, Holland oder Wien zu exportieren. Das Flugblatt wurde ein wichtiges Medium der Verbreitung.
Cranach ist ein kongenialer Partner für Luther gewesen. Beide zusammen haben sie etwas geschaffen, was keiner allein hätte schaffen können,
sagt Katja Schneider, Kuratorin der Stiftung Luther-Gedenkstätten in Sachsen-Anhalt. Doch wie kommt es zu dieser Verbindung? Und was prägt die neue Reformationskunst? Spurensuche in Wittenberg.
Mein Name ist Marlies Schmidt, ich bin Kunsthistorikerin und stellvertretende Geschäftsführerin der Cranach Stiftung. Und wir befinden uns hier im Cranach-Haus. Cranach, Lukas Cranach der Ältere, um genauer zu sein, ist ja 1505 nach Wittenberg gekommen, wohnte zuerst im Schloss und dann kaufte er sich Ende 1511 ein Haus am Markt und das ist dieses, am Markt 4. Sicherlich hat er hier mit seiner Familie gelebt und gearbeitet. Denn im Februar 1512 ist er aus dem Schloss in dieses Haus und in das Nachbarobjekt, das er in der Zwischenzeit dann auch noch erworben hatte, gezogen, und zwar mit 11 weiteren Mitarbeitern.
Lukas Cranach ist, als er das Haus am Markt und eines der Nachbargebäude in der Schlossstraße 1 erwirbt, ein anerkannter Bürger, Hofmaler in Wittenberg. 1472 geboren als Sohn eines Malers im fränkischen Kronach, signiert er während seiner Studienzeit in Wien seine Bilder mit dem Namen seines Geburtsortes. Aus Kronach wird Cranach. Kurfürst Friedrich III. Von Sachsen, auch der Weise genannt, hört von den spektakulären Erfolgen des vorher weitgehend unbekannten Künstlers in Wien. Cranachs Meisterschaft liegt darin, Menschen so zu malen, dass sie von allen erkannt werden und zu leben scheinen. Das ist eine der Errungenschaften der Renaissance in der Kunst. Der aufgeschlossene sächsische Kurfürst beruft den fortschrittlichen Maler 1505 an seine Residenz nach Wittenberg. Wittenberg ist damals eine kleine Stadt mit knapp 400 Häusern und rund 2000 Einwohnern. Viel kleiner als das benachbarte Erfurt, aber mit aktiven, an den Fortschritt glaubenden Ratsherren und seit 1502 mit einer neuen Universität. Der Augustinermönch Martin Luther tritt 1512, in dem Jahr, in dem Cranach sein Haus am Markt bezieht, in Wittenberg eine Anstellung als Professor an. Er predigt in der Stadtkirche, er glaubt an das Wort und lässt seine Predigten drucken bei Lukas Cranach. Der Theologe trifft auf einen Künstler, dessen Werkstatt in Qualität und Quantität einzigartig auf deutschem Boden ist.
Cranach wird zunächst auch sein Illustrator und sein Drucker. Luther wird populär. Die Drucke erscheinen in hohen Auflagen, in vielfachen Nachdrucken. Und da ist natürlich Cranach auch dann derjenige, der der Reformation ein Gesicht gibt. Und zwar zunächst einmal, indem er Luther porträtiert.
Cranach hatte das Monopol auf Luther-Darstellungen. Und seit 1520 wird der Markt überschwemmt. Wenn heute Luther auf der Straße uns entgegenkommen würde, wir würden ihn sofort erkennen. Denn Cranach hat nicht nur den Markt des 16. Jahrhunderts, er beherrscht ihn auch bis in das 20. Jahrhundert. Also der Cranachsche Luther ist präsent bis in die Gegenwart.
Stefan Rhein, Direktor der Luther-Gedenkstätten, bezieht sich vor allem auf das Brustbild, das in jedem Schulbuch abgedruckt wird. Auf dem Kupferstich von 1520 ist Martin Luther im Dreiviertelprofil als asketischer Mönch dargestellt. Das markante, ausgemergelte Gesicht zeugt von Entschlossenheit und Willensstärke. Die Tonsur und das Ordensgewand charakterisieren ihn als Diener Gottes. Vertrieben wurden die Lutherschriften zusammen mit dem Porträt in hohen Auflagen in Erfurt, aber auch in Frankfurt am Main auf der Messe. Bereits nach wenigen Tagen waren die Blätter vergriffen. Das Drucken mit beweglichen Lettern ermöglichte die Kombination von Bild und Text zu einem günstigen Preis. Heute nimmt man an, dass ein Blatt etwa mit dem Tageslohn eines Handwerkers bezahlt wurde. Propaganda für die Massen im Dienste der Reformation. Am Anfang steht 1521 die Holzschnittfolge Passional Christi und Antichristi. Sie gilt als erste und schärfste Kampfschrift der lutherschen Lehre gegen den Papst. Hatte Cranach vorher Luthers Predigten und Schriften nur gedruckt, so wird er mit dieser Bildfolge erstmals Gefolgsmann des Reformators. Das Bild wird dabei quasi als Waffe eingesetzt. Cranach entwickelt Szenen, die die Missstände der Kirche aufzeigen. So zeigt ein Holzschnitt Christus, der den Jüngern die Füße wäscht. Demgegenübergestellt wird der Papst, der sich selbst von Gläubigen die Füße küssen lässt. Auf einem anderen Blatt sieht man Christus, der die Wechsler aus dem Tempel vertreibt. Der Papst hingegen holt die Finanzeintreiber durch den Ablasshandel in die Kirche hinein und profitiert davon. Die Holzschnitte sind einfach und klar strukturiert, verständlich auch für Laien und vor allem für einfache Leute, die des Schreibens und Lesens nicht mächtig waren. Das war eines der wichtigsten Anliegen von Martin Luther. Bald übersetzte er die Bibel ins Deutsche und verbreitete sie mit Hilfe von Lukas Cranach.
Er druckte Luthers Ideen in Broschurform und hat dann, als Luther von der Wartburg wiederkam, die Übersetzung des Neuen Testamentes hier deutsch gedruckt mit seinen Leuten und hat dieses Testament gleichzeitig auch noch mit Illustrationen versehen. 21 reelle, actionhafte Bilder aus der Bibel. Das gab es vorher nicht. Und dann, als Cranach aber merkte, das Drucken wird immer aufwendiger jetzt hier, mehr Zeit, mehr Leute muss ich einsetzen, hat er sich darauf spezialisiert, nur noch für diese Drucke die Illustrationen anzufertigen, Holzschnitte.
Das sogenannte September-Testament erscheint 1522. Cranach lässt 3000 Exemplare drucken und trotz des für damalige Zeiten hohen Preises von 1,5 Gulden ist die Auflage schnell vergriffen. Aus Cranachs eigener Hand stammt wohl der Holzschnitt Vermessung des Tempels, die beiden Zeugen und das Untier mit Papstkrone zur Johannesoffenbarung. Diese Darstellung mit dem drachenartigen Reptil, das sich mit der Papstkrone auf dem Kopf gegenüber den beiden Zeugen im säulengeschmückten Tempel aufbaut, war ein direkter Affront gegen den Papst. Damit wird die Polemik aus dem Passional Christi und Antichristi wieder aufgenommen und der Bruch mit der katholischen Kirche in aller Deutlichkeit gezeigt. Der Skandal ist so groß, dass im sogenannten Dezember-Testament von 1522 dieser Holzschnitt in überarbeiteter Form erscheint. Nunmehr wird das Ungeheuer ohne Papstkrone dargestellt. Lukas Cranach ist ein gewitzter, erfindungsreicher Unternehmer. Inzwischen nicht nur Besitzer eines zweiten Hofareals mitten in Wittenberg, sondern auch Ratsherr und Apotheker. Er expandiert, etabliert sich als Buch- und Papierhändler, wird Verleger. Parallel zur Produktion reformatorischer Werke in Wittenberg entwickelt sich im 16. Jahrhundert auch anderswo Rebellion gegen Papst und Kirche. Die Stiftung Schloss Friedenstein in Gotha beherbergt die älteste und umfangreichste deutsche Sammlung an Renaissance-Grafik und damit rund 700 Blätter aus dem 16. Jahrhundert. In Grafikschubladen im Archiv liegen oft nur spielkartengroße Drucke der Lutherzeit. Kuratorin Ulrike Eidinger erforscht die Flugblätter der Zeit. Insbesondere Blätter, die ursprünglich Heiligenbildchen waren, dann aber reformatorisch neu gedeutet wurden oder mit reformatorischen Gebeten neu abgedruckt.
Da gibt es ein Beispiel, die Beweinung Christi. Thomas Anselm hat diesen Holzschnitt geschaffen. Man sieht eben den abgenommenen Christi-Leichnam, der von Johannes gestützt wird und der Mutter Maria und Maria Magdalena beweint wird. Ursprünglich ist dieser Holzschnitt zusammen mit einem Gebet an Maria veröffentlicht worden, um 1506. Diesen Druck, den wir in der Sammlung haben, der zeigt allerdings ein Gebet, das an Gott Vater gerichtet ist, was jetzt nicht mehr Maria zum Inhalt hat, weil Maria wurde zurückgesetzt, weil durch Christus gelangt man ja im Prinzip zum Heil. Also insofern trat jetzt Christus und Gott Vater wieder mehr in den Mittelpunkt.
Motive aus der alten Kirche hat man im Sinne der lutherschen Lehre umgedeutet. Es war üblich, diese Flugblätter mit Gebeten und Schriften auf Handwerker- und Viehmärkten vorzulesen, von der Nordsee bis zu den Alpen. Meist sind die Künstler und Autoren nicht überliefert. Von Thomas Anselm weiß man, dass er in Pforzheim zu Hause war. Auch in Nürnberg, einem Druckerzentrum des 16. Jahrhunderts, gab es zahlreiche, noch heute namentlich bekannte Streiter für reformatorische Ideen, wie etwa die Brüder Beham. In Augsburg war es Jörg Breu. Er griff Themen auf, die in der Luft lagen. So wird 1526 ein Flugblatt gedruckt, das Münzpräger, Geldeintreiber und Pfaffen zeigt, die Ablassbriefe verkaufen.
Das Blatt beginnt mit einem Frag an einen Münzer. Und zwar, wohin dieses ganze viele Geld, was sie immer prägen, eigentlich fließt. Und zum einen sagt er, Ablasshandel, also der Papst und seine Kleriker, die eben die Münzen vergeuden und sich auch die Sünden bezahlen lassen und tolle Paläste bauen. Das ist der erste Feind des Geldes. Der zweite Feind des Geldes sind die Kaufleute, die Luxusgüter in der ganzen Welt kaufen. Und der dritte Feind sind die Konsumgüter, also praktisch das, was eben wirklich auch von den Leuten gekauft wird. Das heißt, es wird die Ungerechtigkeit, die Völlerei, die Misswirtschaft an sich angeprangert und dass man eben einfach nicht mehr fromm mit dem umgeht, was man selber hat.
Diese Themen finden sich dann auch in der Malerei wieder. Es geht um sündiges Leben, die Fehlentwicklung der Kirche und um die Rückbesinnung auf die Gnadenzusage Gottes. 1529 entsteht in der Cranach-Werkstatt in Wittenberg ein Gemälde, das stellvertretend für den Umbruch der mittelalterlichen Bildwelt und den Aufbruch in eine neue Gesellschaft steht.
Das ist das Gemälde Gesetz und Gnade von Lukas Cranach dem Älteren, 1529. Und damit geht es los. Es ist die einzige neue reformatorische Bildschöpfung, wo Luthers Rechtfertigungslehre eben von Lukas Cranach ins Bild gesetzt wird.
Sagt Timo Trümper, Cranach-Experte auf Schloss Friedenstein in Gotha. Das Bild ist zweigeteilt. In der Mitte ein Baum, unter dem ein nackter Mensch sitzt. Die linke Seite des Baumes ist verdorrt. In dieser Bildhälfte der Verdammnis werden kleine Szenen gezeigt wie Moses und die 10 Gebote, der Sündenfall, die Anbetung der ehernen Schlange. Tod und Teufel jagen einen Menschen ins Fegefeuer. Viel bunter und freundlicher die rechte Seite mit einer belaubten Baumhälfte. Das zentrale Motiv zeigt Christus am Kreuz und ein Blutstrahl aus seiner Seite trifft den Menschen, der so Erlösung findet. Ein programmatisches Bild.
Und das ist genau dieser neue Glaubensansatz von Martin Luther, seine Rechtfertigungslehre, dass der Mensch alleine durch den Glauben die Gnade Gottes erhalten kann. Es ist also nicht mehr notwendig, durch gute Taten oder durch Stiftungen sich einen Ablass der Sünden zu erwerben oder eben auch durch Geld, sondern die Gnade Gottes ist dem gläubigen Menschen gewiss, also ein sehr viel positiveres Bild, was sich hier manifestiert und was durch Texte, und das ist auch etwas Neues und Typisches für die Cranach-Werkstatt, dass Texte in Deutsch diese Szenen erklären und dem Betrachter noch einmal zusätzlich etwas an die Hand geben.
Lukas Cranach malt 1532 in Christus und die Ehebrecherin Männer mit langen Bärten und wallendem Haupthaar. Sie wirken so real, als habe er sie gerade vor seinem Haus auf dem Markt in Wittenberg gesehen. Mit hassverzerrten Gesichtern stehen die Pharisäer, die Steine schon in der Hand, den Aposteln gegenüber, die sich um die junge Ehebrecherin sammeln. In der Mitte Christus. Er hält die Ehebrecherin an der Hand. Die Inschrift auf dem Bild zitiert den Bibelvers: Wer unter euch frei von Sünde ist, der werfe den ersten Stein. Die Botschaft ist klar. Gott liebt den Menschen. Er liebt auch den sündigen Menschen. Und es gibt Erlösung durch seine Gnade. Was Katja Schneider als Lehrbild bezeichnet, wird deutlich, wenn man das Cranach-Gemälde mit einem Bild vergleicht, das Tizian etwa 17 Jahre früher zum gleichen Thema gemalt hat. Während beim italienischen Künstler die Pharisäer die Ehebrecherin zu Christus zerren und eine Barriere zwischen Gottes Sohn und Sünderin bilden, hat Cranach die Szene komplett umgestaltet. Hier nimmt Christus die Ehebrecherin an die Hand.
Hier geht es um Vergebung. Bereits um 1520 hatte Lukas Cranach seinen Stil verändert. Er vereinfachte die Figuren und Gesichter, schematisierte immer mehr. Die Gemälde wurden klarer und leuchtender, leicht zu reproduzieren für seine Werkstatt, denn auch wohlhabende Bürger und der Adel sollten bedient werden. Im Zeichen der Schlange, dem Wappentier von Lukas Cranach, fertigt die Wittenberger Werkstatt zahlreiche Ölgemälde mit den neuen lehrhaften Botschaften Luthers. Geschickt setzt Lukas Cranach darüber hinaus seine Kunst ein, um seinen Freund Martin Luther persönlich zu unterstützen. Er ist Trauzeuge bei der Hochzeit mit Katharina von Bora und malt 1525 die sogenannten Kapselbilder. Kleine Einzelporträts, die man in einem Medaillon zusammenfügen konnte und die im Mittelalter als klassische Ehebildnisse gelten.
Dass er also einen Typus aufgreift und ihn verwendet, um ihn für die Legitimation dieser Ehe zu verwenden. Denn das Rundbild und auch die Parallele zu den Medaillen und Münzen ist hier erkennbar. Und dass Cranach darauf, also auf diesem Format, eine entlaufene Nonne und einen ehemaligen Mönch malt als Hochzeitsbild. Das ist natürlich auf der einen Seite Provokation in dieser Zeit und zum anderen auch der Versuch der Legitimation dieser Ehe.
Und die Abkehr vom Zölibat. Gunnar Heidenreich leitet das 2009 gegründete Cranach Digital Archive in Düsseldorf. Er hat 2017 die spektakuläre Ausstellung Meister, Marke, Moderne zu Lukas Cranach im Kunstmuseum Düsseldorf kuratiert und die wichtigsten Bildfindungen des deutschen Renaissance-Künstlers analysiert. In einem anderen Bild wird die reformatorische Idee noch deutlicher. So malt Cranach in das klassische Motiv Abschied der Apostel 1540 eine neue Figur, und zwar Philipp Melanchthon als Apostel. Er stellt ihn damit an den biblischen Anfang der Verkündigung des Evangeliums und legitimiert die reformatorische Botschaft. Melanchthon, Humanist und Theologe, war 1518 nach Wittenberg gekommen und ergänzte dort das Team Luther Cranach. Das Cranach Digital Archive beschäftigt sich seit Jahren mit dem Begründer der Reformationskunst und betreibt wissenschaftliche Forschungen. So konnte Gunnar Heidenreich zum Beispiel anhand von Röntgenuntersuchungen das Doppelporträt einer reich gekleideten Fürstin mit ihrem Sohn erstmals Lukas Cranach zuschreiben. Doch bis heute sind Zuschreibungen schwierig. Das machte in der Düsseldorfer Ausstellung eine große Wand mit Schlangensignaturen deutlich, dem Logo von Lukas Cranach. Sie zeigt, dass viele verschiedene Hände der Werkstatt mit dem Markenzeichen des Meisters signiert haben. Einmal gemalte Bilder von Lukas Cranach dem Älteren wurden von seinen Söhnen und Gesellen immer wieder kopiert. Lukas Cranach ist ein Neuerer. Ein früher Herrscher über bildgewaltige Medien, ein geschickter Unternehmer, der seine Produkte weit verbreitet und die Massen erreicht. Das Monopol auf das Luther-Porträt sichert ihm ab den 1520er Jahren gute Einkünfte. Er wird geschätzt und gleich mehrmals zum Bürgermeister von Wittenberg gewählt. Im Dienste der Reformation macht der Renaissance-Künstler Karriere. Er ist auch Taufpate von Luthers Kindern. Aber wie lässt sich das mit seiner Stellung als Hofmaler vereinbaren? War er Diener zweier Herren, der alten und der neuen Kirche? Sicher ist, dass die sächsischen Kurfürsten eine große Reliquiensammlung hatten, die regelmäßig gezeigt wurde. Die Besucher erhielten gegen Geldzahlungen bei der Zurschaustellung einen Ablassbrief. Eine Praxis, die Martin Luther an den Pranger stellte. Wo also stand Cranach?
Ja, das ist ja für uns auch noch eine immer wieder aktuelle Frage in der Forschung. Also wie weit ist es vorstellbar, dass Cranach in seiner Werkstatt auf der einen Seite den Höllensturz des Papstes malt und dann gleichzeitig wieder noch katholische altgläubige Heiligenbilder, die er zum Beispiel für Auftraggeber wie Albrecht von Brandenburg fertigt und dorthin liefert. Ist das denkbar, dass das in ein und derselben Werkstatt nebeneinander produziert wurde? Oder wurden da bestimmte Produktionen ausgelagert, zum Beispiel nach Halle hin? Darum streiten sich die Forscher bis heute, beziehungsweise haben also ihre Meinungen jetzt gebildet, dass es offenbar doch in der Zeit noch denkbar ist, dass man auch für beide Seiten parallel produziert hat.
Der Wegbruch katholischer Auftraggeber war für viele Künstler eine existenzielle Krise. Es brach ein ganzer Kunstmarkt weg. Große katholische Altäre waren nicht mehr gefragt. Was tun? Es gibt Untersuchungen, dass viele Künstler ihre Werkstatt schließen mussten. Cranach, wir würden heute sagen, erweiterte sein Portfolio, diversifizierte und belieferte katholische wie auch protestantische Auftraggeber.
Lukas Cranach meistert diese Krise mit großem diplomatischem Geschick, sagt Stefan Rhein, Direktor der Luther-Gedenkstätten. Erleichtert wird ihm das, weil der sächsische Kurfürst sich später selbst auf die Seite der Reformation stellt, aus politischem Kalkül. Denn er erkennt schnell, wo sein Vorteil in der neuen Lehre liegt. Cranach-Experte Timo Trümper.
Nämlich, dass der Landesherr selber plötzlich das Kirchenoberhaupt ist, nicht mehr weisungsbefugt aus Rom. Das bedeutete einen großen politischen Machtgewinn. Es ist also politisch nicht aufgegangen. Die Ernestiner sollten sich aber seit jener Zeit als die wahren Verteidiger des lutherischen Glaubens profilieren. Und auch in diesem Zusammenhang war es natürlich wichtig, dass man dafür neue Bilder hatte. Die Gesetz- und Gnadedarstellung wurde dann auch eben in der neuen Hauptstadt, in Weimar, wo sich die Ernestiner zurückziehen mussten, in der Stadtkirche dort zu einem großen neuen Altarbild.
Um 1530 werden die reformatorischen Ideen in Wort und Bild allgemeingut. Denn das Kopieren ist Teil der handwerklichen Ausbildung eines Malers. Bilder, Druckgrafiken und Altäre verkünden Luthers Lehren. Und viele Künstler bewegen sich auf den Spuren des großen Meisters Lukas Cranach. Da sind zum einen Drucker und Gesellen aus seiner Werkstatt in Wittenberg, die sich in Nürnberg und Straßburg selbstständig gemacht haben und Cranachs Bilder vielfach reproduzieren. Vor allem Gesetz und Gnade wird immer wieder von Malern kopiert und zum programmatischen Bild der Reformation. Auch Hans Baldung Green oder Hans Holbein der Jüngere beziehen sich auf die Bildfindungen von Lukas Cranach.
Er hat das Bild des Reformators geprägt, er hat das Bild der Reformation geprägt, hat ganz entschieden dazu beigetragen, dass sich diese neuen Gedanken bildlich verbreiten konnten. Er hat aber auch ganz kunstwissenschaftlich gesprochen mit neuen Reproduktionsmethoden und einem neuen Stil in der Malerei ja eine neue Kunst geprägt, die eben ganz typisch ist. Von der mittelalterlichen Bildwelt, die ganz eng mit dem Kirchenleben verbunden war, verknüpft war, hin zu neuen Themen, mythologischen Themen. Der Mensch als Objekt ist ganz in den Fokus gerückt. Es gibt immer mehr Darstellungen auch des nackten Körpers. Natürlich zunächst einmal unter dem Feigenblatt religiöser oder mythologischer Themen. Aber es ist ein Aufbruch in der Kunst, in der Gesellschaft, die ja lange, lange Nachwirkungen gehabt hat.
Lukas Cranach gilt zwar als der Erfinder der Reformationskunst, aber sein Verdienst geht weit über die religiöse Komponente hinaus. Er ist einer der ersten Vertreter des Humanismus in der Kunst, nördlich der Alpen. Seine Porträts stellen den Menschen als Individuum in den Mittelpunkt und er entdeckt den nackten weiblichen Körper neu. Unvergleichbar sind seine hocheleganten Darstellungen antiker mythologischer Figuren, wie etwa der nackten Venus. Und so bezeichnet Gunnar Heidenreich den Künstler Lukas Cranach als den Modernen unter den alten Meistern, der im 16. Jahrhundert ein neues Kapitel der Kunstgeschichte aufschlägt.
Ja, man kann das schon so sagen, weil es ja in gewisser Weise auch eine Befreiung ist, in dem das nicht mehr das anbetungswürdige Kultbild ist, was da produziert wurde, sondern eben auch die Kunst für sich selbst sprach und also eine neue Funktion mit der Reformation erlangte. Also nicht nur als Propagandabild, welches die Lehre unterstrich und unterstützen sollte, sondern eben auch als eigenständiges Bild, welches nicht mehr so aufgeladen war wie im alten Glauben.